Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Lehnt euch zurück, los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. Heute habe ich den Henry Verkampen eingeladen, der für mich gerade im Moment ein sichtbares Handicap hat, aber ihr da draußen hört uns ja nur und ihr wisst gar nicht, wer hier gerade vor mir sitzt. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du hast.
Ja gut, ich bin Henry Verkampen, geborener Niederländer, also Baujahr 56, und ich habe meine linke Hand verloren durch einen Betriebsunfall.
Ja. Was ist passiert?
Ja, es war eine Teichknetmaschine. Ich weiß nicht, ob die Firma erwähnen darf. Ist das erlaubt hier?
Ja.
Also ist die Firma Maas hier, Mackenstein-Dülken. Da war ich Teichoperator. Und ja, an einem gewissen Montag, 27. April 1987, habe ich bei der Reinigung von der Teichmischmaschine meine linke Hand verloren. Ja, eigentlich durch den letzten Mixschlag vom Mixer. Ursache im Prinzip unbekannt. Also Es wurde natürlich protokolliert und untersucht, wie das in so einer großen Firma ist. Aber eine richtige Ursache wurde im Prinzip nicht gefunden. Ob es jetzt mein Fehler war, Maschinenfehler war, ließ sich im Nachhinein sehr schlecht nachvollziehen. Ja, wie gesagt, 27. April, ein paar Tage vor meinem Geburtstag.
Ja. Ein Datum, das du niemals vergessen wirst wahrscheinlich.
Nee. Aber wie gesagt, es ist so ein Tag, den ich noch 100% nacherzählen kann. Ja, ich weiß genau, was passiert ist, wie es passiert ist. Und dann, wie dann der Ablauf war, bis zum Krankenhaus dann so ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber wie gesagt, wo ich dann gemerkt habe, Hand ist weg, Und das ist am Ende von der Fabrik gewesen. Da bin ich selbstständig komplett durch die Fabrik gelaufen. Bin dann Richtung Krankenstation gelaufen. Eigentlich noch klar beim Verstand. Ist jetzt mal Adrenalin pur oder so. Und dann zur Krankenschwester. Hallo, guck mal hier, ich habe meine Hand verloren. Panik hoch rein natürlich. Vielleicht war ich noch der Einzige, der noch einigermaßen klar im Kopf war. Irgendwo immer, ich weiß das echt nicht.
Ja, und, Adrenalin schützt den Körper.
Ja, setz dich mal. Es hat auch nicht geblutet oder so, gar nichts.
Und ach Gott.
Und dann Krankenstation. Ja, wir müssen jetzt den Krankenwagen rufen. Nach Dülken, Viersen. Ich sag nö. Ich sage, ich will gar nicht nach Dülken. Ich möchte nach Eindhoven, nach Holland, weil da hatte ich mehr Vertrauen zu. Dann haben sie einen Hubschrauber gerufen. Dann bin ich in den Hubschrauber transportiert worden, ist dann groß Tamtam bei Maas, vorne vor der Kantine, ist auf dem Rasen gelandet. Ja, natürlich alle Leute gucken und alles, ich rein. Ich muss auch noch gewunken haben, wo der Hubschrauber dann abgeflogen ist. Ja, und dann im Hubschrauber haben sie mir dann im Prinzip weggespritzt und dann, irgendwann bin ich dann im BG-Klinik in Duisburg geflogen. Mhm. Und irgendwann aufgewacht. Da saß meine damalige Freundin neben mir. Und da hatte ich ja keine Hand mehr. So ist es ungefähr. So ist es gelaufen.
Wie war das für dich, wach zu werden und zu merken, meine Hand ist weg und die kommt auch nicht mehr wieder?
Was soll ich sagen? Erstmal war ich froh, dass das meine Freundin neben mir saß. Dann guckt man auf die linke Hand. Voll im Verband. Realisieren, keine Ahnung. Wenn ich ein bisschen zurückblicken darf auf mein Leben davor, ungefähr. Ich war ein sehr aktiver Mensch. Ich habe seit 77 Motorrad gefahren. Auch sehr intensiv. Auch viele Kilometer durch ganz Europa. Ich habe Crashsport gemacht. 5 bis 6 Tage die Woche Crashsport und dann auf einmal liegt man da. Und jetzt? Und mein Schlüsselergebnis war dann am Anfang, da kam morgens dann die Schwester Ja, hallo, hier ist Ihr Frühstück. Ich sag, toll, und jetzt? Ja, machen Sie mal was. Ja, ja, wie macht man das? Linke Hand ist weg. Ja, wie schmiere ich jetzt mein Brötchen? Wie schneide ich das dann auf? Ja, ganz, ganz banale kleine Dinge im Prinzip.
Ja, total.
Wo man dann schon mit anfängt.
Bist du Linkshänder oder bist du Rechtshänder?
Nee, ich bin Rechtshänder. Also das kommt das Positive, aber kam noch dazu.
Ja, aber dann hältst du damit nur das Messer und musst ja irgendwie auch das Brötchen festhalten.
So ist es gewesen. Aber wie gesagt, das war dann der Anfang. Ja, und wie gesagt, das Schlimme war natürlich Motorradfahren erstmal passé, ja, Krafttraining erstmal passé. Ich sage aber, ich lag dann im Krankenhaus und ich hatte das sehr große Glück. Also in dem Krankenhaus ist eigentlich Dr. Bock, ja, für Prothesen und so weiter. Aber es war ein sehr junger, engagierter, neuer Mensch da. Der hieß Andreas Kämmerling, genau. Und der hat zu dem Zeitpunkt Kunden akquiriert. Mhm. Und der kam zu mir am Bett und hat mir gesagt, hallo, ich bin Andreas, ich bin der Henry, wie ist es und so. Dann hat er sich vorgestellt, ja, was ich noch wollte. Ja, ich sag, ich bin eigentlich ein relativ nüchterner Mensch. Ja, ich sag, ich möchte, wenn möglich, wieder Krafttraining machen und Motorradfahren. Jo, das war erstmal zur Seite gelegt, aber ich möchte, ja, wieder normal weiterleben im Grunde genommen. Und das war noch im Krankenhaus und wir haben das sofort gut verstanden. Ja, und so bin ich dann zu Andreas gekommen. Der war wohl weiter weg, der war in Oberhausen. Ja, also ich wohne in Süchteln, in Viersen-Süchteln, also ist schon ein bisschen Entfernung. Ja, und wir haben dann zusammen im Laufe der Zeit, ist schon wieder ein bisschen später natürlich, eine Prothese entwickelt, wo ich wieder Kraftsport mitgemacht habe und wo ich dann später auch andere Sachen mit abmachen können. Und nach 3 Wochen Krankenhausaufenthalt, denn im Prinzip, das sage ich im Nachhinein, es ist ja nur, die Hand ist weg, es ist eine Wunde, ja, die wird zugenäht und muss wieder heilen. Mhm. Und dann geht's Leben weiter. Und das Nächste, was natürlich dazu kommt, im Krankenhaus, meine damalige Freundin, Freunde waren sofort da, meine Verwandte aus den Niederlanden, die waren sofort da. Also das ist dann auch natürlich etwas positiv.
Ja, super, dass die dich so toll unterstützt haben in der schweren Zeit.
Ja, schwer ist gut, aber ich bin auch einer, ich sage, ich mag da nicht, dass am Bett dann irgendwie rumgeweint wird, rumgeheult wird. Ich sage, der Erste, der heult und weint und alles und negativ ist, der kann ja wieder gehen, der braucht mich dann gar nicht mehr besuchen. Nein, das ist Tatsache, ist echt so. Und nach 3 Wochen Krankenhaus zu Hause, ja, und dann eigentlich sofort angefangen mit, ja, was für eine Prothese, wie für eine Prothese, wie geht's weiter? Die Firma Maas hat mich sofort super unterstützt. Ich habe ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen.
Wow.
Später, ja, um dann auch meine Reha und so weiter zu machen. Ich war Teigoperator in der Fabrik, 3-Schicht-Betrieb. Wie geht's weiter? Dann haben sie mir einen Job angeboten, warum auch immer, ich weiß es im Nachhinein immer noch nicht. Also ich durfte dann in der Qualitätsabteilung arbeiten, also im Bürojob. Ich sag ja, hallo, keine Ahnung von Computer, keine Ahnung von solchen Sachen. Ja, das lernt ihr. Die haben mir dann eine Umschulung angeboten in Essen bei Olivetti. Da habe ich dann Datenbank verarbeiten, Tabellenkalkulation, alles, was mit EDV zu tun hat, habe ich da lernen dürfen. Mit dem Auto auch, wo ich dann hin und her fahren durfte von Mars. Ja, und im Prinzip nach 6 Wochen war ich wieder am Arbeiten.
Ja, ich bin total überrascht, wie schnell das alles bei dir ging.
Ja, ich.
Die Hand war ab, es kam sofort jemand und hat dir Prothesen angeboten. Du hast eine Reha gemacht, du hast ein Auto bekommen. Das Auto ist sicherlich auch umgebaut worden, richtig?
Nee, eigentlich nicht. Nicht groß. Nee? Automatik mit einem Lenkknopf. Ja, ist jetzt immer noch so. Ja, mhm.
Ja.
Und das Schöne war, das Leben ging im Prinzip sofort weiter. Ja, man hatte nicht unbedingt Zeit, was jetzt, was nun, es passierte halt. Ja, das passierte sowohl privat wie auch auf der Arbeit weiter. Und dann hat man wenig Zeit auch im Nachhinein zu trauern.
Ja,
man ist sofort wieder da. Und das Schöne war, wo dann der mit dem Andreas Kämmerling die Arbeit zusammenkam und dann die Prothese gebaut wurden, um wieder meinen Kraftsport zu machen. Ja, das war das Wesentliche auch. Sag, die Prothese, die ich jetzt anhab, die war damals auch gebaut worden, aber speziell für mich wurde dann auch eine gebaut, wo ich dann mein Krafttraining wieder machen konnte. Denn ich habe das mit dieser, die ich jetzt habe, das ist eine Prothese, die eigentlich nur auf und zu geht, auch am Anfang gemacht. Ja, und ein Gag dabei war, die haben sich alle kaputt gelacht im Studio, ist diese Prothese dann im Prinzip mal an der Hantel hängen geblieben. Ja, die Elektrik hat nicht mehr funktioniert, ja. Und dann hing meine Prothese hing da an der Hantel und dann musste ich meinen Stumpf da rausnehmen und dann, ja, wie kriegen wir das Ding wieder ab? Ja, das sind so Dinge, die bleiben dann auch einem bei. Ja? Und ja. Dann später hat er dann eine Prothese entwickelt, eine stabile mit Carbonschaft und so weiter, wo ich dann auch echt wieder komplettes Krafttraining machen konnte. Und schon wieder war ich 5, 6 Tage die Woche, war ich im Prinzip im Fitnessstudio hier in Kaltenkirchen und habe richtig hart wieder trainiert. Ich sage, wenn man das realisiert, dass ich weiß nicht, ob das was sagt, ich habe im Endeffekt wieder 90 Kilo Bankdrücken machen können. Ja, und mein linker Oberarm, der war 40 Zentimeter Durchmesser. Ja, und ja. Und das Schöne war, ja, ich kann jetzt länger erzählen, ja, ich habe auch wieder Motorrad gefahren. Ja. Irgendwann habe ich einen Annonce gelesen. Ich wusste, dass es die Motorräder gab. Also es gab eine Honda Automatik, wo eine kleine, die war irgendwo in der Nähe von Aachen zu verkaufen. Da bin ich mit meiner damaligen Freundin dann hingefahren. Ja, habe mich im Prinzip draufgesetzt mit Prothese. Ja, bin losgefahren, habe das Motorrad gekauft. Ja.
Hast du keine Angst gehabt?
Nö.
Wofür? Ich glaube, ich wäre total unsicher. Man muss ja auch ein großes Vertrauen dann in die Prothese haben, dass sie einen auch gut hält und man nicht auf einmal so auf der einen Seite wegfällt.
Nee, das ist alles durchdacht. Also man muss das so sehen, um die Prothese zu entwickeln für mein Krafttraining. Ein Ding war, er hat eine Werkzeugkiste gehabt, der Andreas Kämmerling. Und dann habe ich eine bestimmte Bewegung gemacht, um ein Training zu simulieren. Und ja, wenn die Prothese dann hielt, indem ich dann die Reparaturkiste da hochgehoben habe, die ist auch zweimal gebrochen, ne? Also die Prothese. Ja, und irgendwann ist sie nicht mehr gebrochen und dann war die halt auch stabil genug. Ja, und
Wahnsinn.
Ja.
Das ist ja, also es sind ja sicherlich auch enorme Kosten, die da auf einen zukommen. Hat die Krankenkasse dich da unterstützt und die Prothesen bezahlt?
Also, weil es ein Betriebsunfall war, hat die BG hat alles bezahlt an die Berufsgenossenschaft. Also, das ist das Schöne dran. Ich hatte keine finanziellen Konsequenzen oder Verluste, gar nicht. Auch bei der Firma Maas war alles gut geregelt. Ja, da war eine Unfallversicherung. Und so wie ich bin, ich konnte ja kein Motorrad mehr fahren. Ja, hallo, es muss ein Ersatz her. Ja, ich habe eine gewisse Summe bekommen. Was macht der Henry dann? Ja, kauft sich da ein Auto von. Ja, damals habe ich einen funkelnagelneuen Opel Omega 2 Liter in Rot gekauft. Ja, vielleicht kennen die Leute, ja, Opel Omega sagt vielleicht manche Leute nichts mehr. Ja, weil erstens der auch, ich fand den schön und zweitens, der war schnell genug. Ja, und was haben wir denn gemacht mit der Opel Omega? Eine der ersten Touren war, weil ich habe ja Motorrad gefahren, habe ich ja erzählt. Was wir gemacht haben damals, wir sind zu allen Motorradrennen in ganz Europa gefahren, Motorrad. Ja, das erste war mit dem Opel Omega, ja, zum Hockenheim bringen, zum Grand Prix. Ja, das habe ich dann auch gemacht und wir sind, glaube ich, das erste Mal, sind wir ungefähr 4 Wochen unterwegs gewesen. Ja, das war dann erst Hockenheim, dann wieder zurück nach Holland gefahren, dann sind wir nach Österreich gefahren, zum Salzburgring und anschließend nach Rijeka in damaligen Jugoslawien, auch wieder zum Rennen. Ja, da war ich 4 Wochen unterwegs, nur habe ich nur Rennen besucht. Ja, weil das auch meine Leidenschaft immer war. Ja, und dann, wie ich sage immer, Leben geht weiter. Ja.
War eine schöne Zeit, ne? Ist das dein Lebensmotto, Leben geht weiter?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wie ich dann, jetzt kommt das Eigentliche, was eigentlich auch, wo ich die Firma Lettermann jetzt auch mit verbinden werde. Also mein Fahrradfahren. Ja, denn wie gesagt, ich habe schon mal ein Video gemacht mit der Firma Lettermann, auch Mutmacher, also mir ein Video gedreht, wo die Prothese dann gezeigt wurde und so Sachen. Ich habe dann eigentlich in 1987 mit Fahrradfahren nichts an der Mütze gehabt. Ja, bei mir war es gar nichts. ich habe Krafttraining gemacht, ich habe Motorrad gefahren und ja, dann kam der Unfall, weiß ich jetzt. Erst kam Krafttraining, ja, und dann Krafttraining gehört Beine dazu, was nicht mein Lieblingsfach damals war. Ja, was machen wir dann? Fahrradfahren. Und dann gab es in Dülken, da gab es einen Fahrradladen, da bin ich hingegangen, habe mein erstes Fahrrad da wieder gekauft, ein ganz normales Gazelle-Tourenrad. Ja, rumgefahren, ging eigentlich ganz gut. Hin und wieder habe ich mal hinter einen Rennradfahrer hingehängt und da konnte ich eigentlich gut dranbleiben. Ach, dann gehen wir mal gucken, vielleicht hat er noch ein Rennrad. Dann hat der Laden in Dülken hat ein schönes Rennrad gehabt. Ja, und dann habe ich das Rennrad dann gekauft. Das muss natürlich auch noch umgebaut werden. Das hat Bernd hieß der Inhaber. Das haben wir dann zusammen gemacht, weil beide Griffe und so weiter zum Schalter und so Sachen, das muss natürlich nach rechts verlegt werden, weil links konnte ich ja eigentlich im Prinzip mit der Prothese nur halten. Ja, und so ist man im Prinzip dann zum Rennradfahren gekommen. Das müsste so ungefähr 88, 89 gewesen sein.
Wie bist du auf die Idee gekommen, plötzlich zu sagen, ach ja, fährst du mal Fahrrad?
Ja, weil ich halt kein Beintraining mehr machen wollte beim Krafttraining. Das war der große Ansatz. Ja, und wie das dann so ist, man fängt an, 40 Kilometer mit dem Rennrad, 60 Kilometer mit dem Rennrad, 80 Kilometer mit dem Rennrad. Es gibt dann auch hier so Fahrten hier in der Gegend, das heißt Radtouristikfahrten. Die haben wir dann noch mitgemacht. Wir haben dann bei der Firma Mars auch noch so eine Art Betriebssportgemeinschaft gegründet. Und dann ging es immer weiter. Dort irgendwann sind wir dann zu den Radmarathons gekommen. Das sind so Strecken 200 Kilometer plus. Dort sind wir dann auch noch mitgefahren. Die längste war, glaube ich, 280 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Ja, und das lief eigentlich ganz gut. Ja, ich muss vielleicht noch ganz wenig zurück. Also damals gab es noch Bremszüge und Schaltzüge. Ja, die mussten natürlich umgelegt werden. Und das ging alles ein bisschen... Ja, spezielle Einheit und so weiter. Und mittlerweile geht alles elektrisch. Das war natürlich ein Vorteil, aber damals war das schon noch, ja, ein Novum.
Eine Herausforderung.
Ja, ein Novum, dass ein Fahrradhändler sowas auch machen kann und so. Und auch da hatte ich wieder Glück. Ja, der Bernd, der hat alles mitgemacht und ausprobiert. Ich habe zum Beispiel die Ideen gehabt und man muss immer jemand haben, der das umsetzt. Und das konnte er dann auch. Ja, dann kam, mal gucken, es müsste gewesen sein, Barcelona, Olympia, das ist, glaube ich, 92 gewesen, wenn ich mich nicht irre. Oder 96, nee, 92, glaube ich.
Du bist bei der Olympia mitgeraten.
Nee, um Gottes Willen. Nein. noch nicht. Kommt gleich noch. Nee, und da hat die Firma Mars in den Niederlanden, die haben eine Tour organisiert von Albertville Wintersport mit Barcelona Sommersport zu verbinden, weil Mars damals auch Hauptsponsor war, mit unter anderem M&Ms. Und da sind wir mit so 40 Leuten, sind wir in 6 oder 7 Etappen, sind wir von Albertville nach Barcelona geradelt. Ja, und das ging auch ganz gut. Das war damals vorher noch eine relativ alte Prothese. Das ist eine Prothese, da ist ein Seilzug dran. Und da gehen die Finger im Prinzip von Hand, muss man die mit der rechten Hand links aufziehen, damit die auch auf und zu geht. Natürlich sehr lästig. Ja, aber ging auch. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der sagt, du fährst doch gar nicht so schlecht Fahrrad. Hast du nicht mal Bock, Wettkämpfe zu fahren? Ich sage, da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ja, und da war Jahr 2000, da war die erste Deutschlandtour. Und da habe ich mein erstes Rennen dann gemacht. Deutschlandtour ist auch eine Etappenfahrt. Die startete damals noch in Bonn und Ende war in Berlin. Ganz normal, wie um die Siegessäule rum, zum Ende hin, so wie ungefähr Paris, Champs-Élysées und so weiter, wie bei der Tour de France ist. Ja, und ganz nett. Und so bin ich dann irgendwie zum Radrennen gekommen. Also richtig Radrennen fahren mit einer Gruppe. Wer ist der Erste, wer ist der Zweite? Und das ging mir so gut ab, dass wir, mal gucken, 2002 und 2004 nochmal die Deutschlandtour gemacht haben. Und so kommt man mit anderen Leuten dann ins Gespräch. Und dann haben wir in 2005, glaube ich, ist ein Jedermann-Team gegründet worden. Das hieß damals Team Agapedia Münsterland. Und da haben wir das ja nicht direkt professionell, aber schon auf einer sehr hohen Ebene, haben wir damals echt Radrennen betrieben. Und wir sind durch quer Deutschland gefahren. Es gab so eine Serie mit jede Menge Rennen von Leipzig bis Bad Dürheim im Schwarzwald. Man war jedes Wochenende unterwegs, rund um Köln, Frankfurt, Henninger Turm, Münsterland, Münsterland Giro. Ja, und ich war eigentlich so ganz gut. Ich bin ja immer bescheiden und habe dann zum Beispiel, ich habe meine Altersklasse rund um Köln gewonnen. Ich habe meine Altersklasse in Münster gewonnen.
Wow.
In Frankfurt, das ist ganz interessant, das ist immer 1. Mai ist das Rennen, an meinem Geburtstag. Da habe ich auch meine Altersklasse gewonnen. Da stand ich am 1. Mai auf dem Podium. Jo,
du musst ja wirklich jemanden gefunden haben oder jemand hat dich gefunden, der dich wirklich voll umfassend sieht und unterstützt. Weil ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder im Radsport so davon überzeugt ist, dass jemand mit einer amputierten Hand auf einmal an einem Rennen teilnehmen kann und auch so erfolgreich teilnehmen kann?
Eher nicht. eigentlich bin ich das immer selbst gewesen.
Glück,
ja.
Ne?
Ja, ich
und,
bin das immer.
Und in deinem gut, sprich du erst weiter, ich frag gleich.
Nein. Wie gesagt, das, wenn man in diese Szene drin ist, ja, irgendwie, die haben im Prinzip meine Behinderung kaum wahrgenommen. Ne? Es wird schon mal, ja. Es wird schon gefragt, aber ich fuhr im Prinzip mit den normalen Leuten mit. Ja, und vorne an der Spitze. Ja, ist nicht so, dass wir hinten fuhren, weil wo Team Agapi der Münsterland war, war immer vorne. Das sage ich immer. Ja, und die haben das, ich war auch einer der Besseren und das hat man nie so gesehen von, hallo, du bist behindert, du hast eine Prothese. Ich war einfach dabei. Die Räder wurden natürlich immer weiterentwickelt. Wenn ich das jetzt vorstelle, ich bin jetzt zum Beispiel beim Fahrradladen hier in Forst, Dönes Forst, und wir haben das Rad jetzt so weit entwickelt im Grunde genommen, ja, ist elektronische Schaltung dazugekommen, keine Seilzüge mehr und alles. Und das kann man jetzt wunderbar umbauen auf Rechtshandbetrieb. Ja. Und so hat sich das auch im Laufe der Zeit entwickelt, auch wieder. Ich habe wieder jemand gefunden, der meine Ideen umsetzen kann. Ja, und das war immer so wichtig. Ja, ich habe die Ideen, ja, auch als Behinderter. Wenn man in der Szene ist, jeder Behinderter, der Sport treibt, hat eine eigene Lösung. Ja, es gibt keine Grundlösung von das ist es. Ja, wenn ich bei Otto Bock komme, Otto Bock hat, sagen wir mal, eine Prothese. Ja, es gibt keine Prothese zum Radfahren. Ja, im Grunde genommen. Es gibt im Prinzip auch keine Prothese, sieht man ja im Fernsehen immer, zum Laufen, für Sprint oder so, oder Skifahren. Derjenige, der behindert ist, muss immer im Prinzip die Ideen haben.
Eigene Initiative ergreifen, ja.
Ja, aber auch die finanzielle Mitte, Ideen, und man muss jemanden haben, der die umsetzt. Ja, das ist immer das Wichtigste. Ja, und wenn ich dann jetzt zurückkomme, weil ich hier sitze, Firma Lettermann, ja, wir haben dann einen super Orthopädie-Mechaniker Merko, ja, der auch meine Ideen diesbezüglich umgesetzt hat. Ja, ich habe jetzt eine Prothese zum Radfahren. Es ist im Prinzip nur ein Haken. Ja. Dieser Haken ist ganz banal entstanden durch einen Sturz auf Mallorca, ja, mit einer bestimmten Biegung, ja, durch diesen Sturz. Und diese Biegung, die war so, ja, die war so genial, ja, dass das echt passte auf der linken Seite von meinem Fahrrad, ja, damit ich ja alle Griffe machen konnte, die notwendig sind zum Radfahren. Und der Merko hat das dann auch wieder zusammen mit, ja, wie nennt man das, ein Dreher in Bruggen, ja, und die zusammen haben dann dieses Teil, den Aufsatz auch wieder weiterentwickelt. Ja, dafür habe ich jetzt zum Beispiel 2 Stück. Ja, dadurch kann ich dann auch wieder, ja, besser und einfacher mein Rad beherrschen und Rad fahren.
Ja. Würdest du mehr Menschen dazu animieren wollen, mit körperlichen Einschränkungen auch Sport zu treiben?
Auf jeden Fall. Ja, bin hier bei Union Netzertal im Verein und wir haben viel mit Handbiker zu tun. Und ich bin auch, wann ist das gewesen, auch so ja Mitte 2000, in der Szene eine Weile drin gewesen, habe ich echt auch Behindertenrennen gefahren. Ich habe die deutsche Meisterschaft mal mitgemacht. Ich bin auch zumal im Weltmeisterschaftlauf im Schwarzwald gewesen. Und ob man jetzt Beinamputierten hat oder Handbiker oder auch Leute, die eine Geistesbehinderung haben, die mit einem Dreirad rumfahren, fast jeder hat eine individuelle Lösung. Und jede Geschichte, die ist fast rein positiv. Ja, es hat schon mal mit einer negativen Sache natürlich angefangen. Er sagt, jeder, der mal einen Unfall hat oder einen Arm amputiert hat oder ein Bein, ist nicht immer von Anfang an positiv drauf. Ja, es kommt dann immer wieder eine Schlüsselsituation. Es kann eine Freundin sein, es kann eine Familienmitglied sein, der ihn dann wieder, ja, gut, positiv draufbringt. Und daraus hat es schon sogar Olympiasieger gegeben. Ja, es gibt einen Mann, der hat durch einen Unfall am Bahnhof seinen Arm verloren. Ja, der hat ein Buch darüber geschrieben. Ja, der ist durch eine Frau quasi dazu gekommen, um Fahrrad zu fahren, und der ist im Endeffekt so Olympiasieger geworden.
Ja, schön, ja, oder? Das sind so tolle Geschichten. Hattest du auch mal einen Schlüsselmoment durch ein Familienmitglied, durch einen Freund oder eine Freundin, die dich so unterstützt haben, dass du weitermachen wolltest und nicht aufgegeben hast?
Boah, das war ich am Anfang gesagt, ist das Ganze ein wenig. Ja? Also wenn man im Krankenhaus liegt, ja, man wacht auf, damalige Freundin ist da, Familie ist da, Betrieb unterstützt dich sofort. Ja, mit gewissen Sachen. Ich bin beruflich weitergekommen. Ja, ich habe 3-Schicht-Arbeit gemacht. Im Endeffekt habe ich das komplette Quality Management teilweise in Europa mitgestaltet, für Mars auch. Ja, und aber wie gesagt, man muss ein bisschen Glück haben, man muss es auch selbst wollen. Man muss die Sachen, die man vorantreibt, die muss man natürlich auch selbst machen. Ja, es kommt niemand zu dir hin. Ja, es kommen schon Leute wie in Bama. Ja, du möchtest das machen, aber du musst ja auch umsetzen.
Ja. Also einen Schlüsselmoment an sich hattest du jetzt nicht. Du hattest einfach Glück, dass das Leben so weiterging und nur ein bisschen andere Wege eingenommen hat als vorher.
Ob es Glück ist, weiß ich nicht. Man muss natürlich auch selbst die positive Einstellung haben. Ja, natürlich hat man Momente, wo man sieht, boah, ja, shit, ich kann kein Motorrad mehr fahren. Man hat echt Momente, wo man natürlich, ich habe auch geweint. Ja,
ja.
Das ist so. Ja, wo ich an meinem ersten Urlaub denke, ich bin, das war 87, der erste Urlaub danach, 3 Wochen Kreta. Ja, da habe ich eigentlich 3 Wochen in der Sonne gesessen, teilweise auch auf dem Stein gesessen und ja, in mich gegangen, ja, boah, was ist passiert, wie und was. Aber auch da habe ich mein erstes Erlebnis wieder gehabt, da habe ich ein Moped gemietet. Ja, bin auf dieses Moped, war eine Automatik, bin auf das Moped gestiegen, meine damalige Freundin hinten drauf und wir sind über die Insel gedüst. Ja, das ist auch, das bin auch ich. Ja, ich fahre ein Auto mit nur den Knopf da dran. Wo war ich? Ach, diese Woche, da war ich, ja, ist das dann eingetragen im Führerschein? Ich sage, nö. Ich sage, muss das denn sein? Ja, auch. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht, ja, wo ich das eine Motorrad gekauft habe, wo ich von erzählt, da bin ich raufgestiegen, ja, ich bin losgefahren, das Ding wurde nicht umgebaut, gar nichts, ja, da bin ich mir dann in den Niederlanden gefahren, meine Mutter, die lebte damals noch, da habe ich das Motorrad vor der Tür abgestellt, bist du bekloppt? Wie kannst du jetzt hier mit dem Motorrad ankommen? Ja, ich sag, hallo, das geht doch, ja. Gewisse Sachen, die passieren halt und die macht man halt, ohne großartig darüber nachzudenken. Ne? Ist vielleicht komisch zu erzählen, aber oder für andere Leute vielleicht komisch zu verstehen, aber ja, das ist dann halt so. Das ist im Moment auch noch so. Ich sag, wenn ich von meiner weiteren Karriere noch ein bisschen erzähle, ich sag ja 2006, das war auch so ein super Jahr für uns, wo wir im Prinzip vom Team auch alles gewonnen haben. Und dann ist die Idee gekommen, wollen wir Transalp fahren. Transalp ist eine 7 Tage Etappenfahrt in den Dolomiten, ja, im Zweierteam. Ja, und Start war damals, ich glaube in Sölden, weiß mir so genau, ist egal, aber die endet dann im Prinzip in Riva am Gardasee. Und das haben wir damals auch gemacht. Ja, und da sind wir auch in der Mannschaft, sind wir, glaube ich, 5. geworden. Also mit meinem Teamkameraden. Und das habe ich auch 4-mal gemacht. Ja, und das ist halt, ich bin im Prinzip schon immer relativ leistungsbezogen gewesen. Ja, auch relativ hart zu mir selbst. Ja, es ist nicht so, dass alles von selbst gegangen ist. Ich sage, ich habe auch natürlich zwischendurch wieder Verletzungen gehabt. Ja, ich habe Ski gefahren auch wieder mit Mehmet-Prothese. Da habe ich eine Kreuzbandverletzung gehabt. Ja, auch 9 Monate, wo man wieder im Prinzip ja sich revalidieren muss und dann wieder aufs gleiche Niveau kommen muss. Ich habe am Zeitfahren mein Becken gebrochen. Ja, gut, Becken gebrochen. Mit Krücken bin ich im Urlaub gefahren.
Oh, schwierig.
Ja, es ging. Aber ich habe gesagt, mein Ziel war, nach 3 Wochen laufe ich ohne Krücke im Flieger. Und ich habe die Krücken, die habe ich in Italien gelassen. Ja, und ich bin ohne Krücke nach Hause gekommen. Und zwar nach 7 Wochen habe ich wieder am Zeitfahrrad gesessen, habe Wettkampf gemacht.
Ja, dann ich bin total fasziniert von dir. Du bist so ein aktiver Mensch und machst immer weiter und möchtest alles schnell schaffen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen, die keine Behinderung haben, nicht so aktiv und so willensstark sind zum Teil, wie du das bist.
Ach, vielleicht, aber wenn man in, wie gesagt, am Wochenende hat man ein Handbike-Event in Venlo mit 36 Handbiker oder sind auch 36 Schicksale. Ja, und wenn man da mit denen ins Gespräch kommt, jedes Schicksal ist anders und jeder hat es dann auch anders überwunden. Ja, es gibt ein junges Mädel, Chantal Hennen. Sie ist Olympiasiegerin geworden, die ist relativ jung, hat durch einen Unfall beide Unterschenkel verloren. Ja, und ist Olympiasiegerin geworden. Ja, eine andere fährt da nur just for fun. Wir hatten einen über 60-Jährigen dabei, ja, der fuhr als Rookie, als Anfänger draußen auf der Bahn, wurde 12 bis 14 Mal überholt und hat auch seinen Spaß und war auch positiv. Ja, und das sind Sachen, die sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ja, junge Leute, ältere Leute. Wir haben einen Junge dabei, Days heißt er, der ist jetzt 19, glaube ich, geworden, 18 oder 19. Der hat das große Ziel, er will nach Los Angeles. Ja, der hat auch durch irgendwelche Sachen hat er dann ein OP gehabt an seine Beine und kann schlecht laufen. Ja, aber auch er, der trainiert wie ein Wahnsinniger, ja, um das Ziel 2028 LA zu erreichen. Ja, das ist auch wieder eine Sache, boah, ja, da habe ich persönlich wieder super Respekt für. Und solche Leute unterstütze ich dann auch mental, rede mit denen, boah, toll. Ich kann auch mein Weg und wie ich bin und meine positive Einstellung kann man auch auf andere im Prinzip, nennt man das, übertragen.
Ja, ja, super. Und,
ja, also es ist nicht so, dass ich es nur für mich mache. Ich finde andere, das finde ich auch spitze. Also da habe ich auch wieder Respekt für, boah, war das toll, wie du das machst. Ja.
Mhm.
So in der Art.
Glaubst du, alles, was im Leben passiert, hat einen Grund?
Nee.
Weil du eben auch so, du hast jetzt schon mehrfach so gesagt, ja, man hat dieses Schicksal erlebt,
ja,
aber ohne dieses Schicksal wäre man zum Beispiel nicht an den Punkt gekommen und die Chantal, von der du eben gesprochen hast, wäre nicht Olympiasiegerin geworden, ohne ihr Schicksal. Du wärst vielleicht gar nicht zum Radsport gekommen, hättest auch keine Wettkämpfe gemacht.
Ich sag mal so fast definitiv. Ja, aber ich habe damals eine Freundin gehabt, ich habe zur Miete gewohnt, ich habe Motorrad gefahren. Ja, das Leben war, Motorrad zu fahren, jedes Wochenende unterwegs zu sein, zu Events, ob es jetzt ein Rennen war oder Motorradtreff. Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das hier erzählen kann oder darf, ist ja auch wurscht. Ich bekomme eine Unfallrente, von dieser Unfallrente habe ich ein Haus gekauft. Ich hätte, glaube ich, nie in meinem Leben ein Haus gekauft. Ja, das war zur damaligen Zeit, wo ich dann, bevor in 1987 gar nicht fällig. Ja, ich habe in Laufe der Zeit, habe ich dann meine erste Frau kennengelernt bei der Firma Mars, haben zusammen einen Sohn bekommen. Ob das so gelaufen war, ich weiß es nicht. Ich hab immer gesagt, I am not a marrying kind, sagt man das so auf Englisch. Keine Ahnung, ich habe damals gelebt. Ja, und mein Leben hat schon eine komplett andere Wendung bekommen. Wichtig war auch, durch meine Behinderung habe ich immer gedacht, boah, jetzt habe ich nur noch eine Hand. Wie werden Frauen das sehen? Ja, ich bin auch eine Weile Junggeselle gewesen. Ja, wie bekomme ich jeweils wieder eine Frau? Ja, das ist auch so eine Gedanke, die man dann hat. Das ist so. Ja, und ja, das sind so Schicksale. Wäre es so gekommen, Ja, nein. Ich habe immer gesagt, das ist auch wieder so banal, da bin auch wieder ich. Ich fuhr Motorrad, ich fuhr schnell Motorrad. Ja, echt schnell. Und ich habe auch Leute verloren unterwegs aus meinem Bekanntenkreis, die verunglückt sind. Ich sage immer, vielleicht ist ein Schicksal gewesen, vielleicht wäre ich sonst mit dem Motorrad verunglückt. Sag ich, weiß es nicht. Das ist so eine Sache. Und jetzt lebe ich mit einer Hand weiter und ich lebe super weiter, ich lebe gut weiter. Ich habe einen Sohn, ja, habe eine Familie, habe ein eigenes Haus, habe ein tolles Leben. Ja, ich bin im Moment, ich konnte mit 55 in Rente gehen, habe ich auch wahrgenommen. Ja, ich habe mit 55 aufgehört zu arbeiten. Ich bin im Moment, bin ich fast 14 Jahre zu Hause. Ich habe keine Langeweile. Ja, ich arbeite noch drei Vormittage bei einem Freund von mir im Fahrradladen. Toll, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, shit, Leben. Nee, ich habe ein tolles Leben. Ja, und
das hört sich wirklich toll an, was du den ganzen, also was du machst und erlebst.
Ja. Und
wirklich
das
beeindruckend.
Und das kann auch mit Behinderung. Ja, das ist so. Ja, dafür, ich sag ja, andere Leute ohne Behinderung haben vielleicht nicht so ein gutes Leben wie ich, wenn man das sieht. Ja, ist so.
Ja.
Und wenn ich wie Sonntag, wo ich dann junge Mädels auch wieder sehe, wie ich gerade erzählt habe, ist auch eine junge Dame, zwei Unterschenkelprothesen, zwei Kinder, höchstwahrscheinlich durch einen Unfall. Ich habe die erst letzte Woche kennengelernt. Die hat auch vor kurzem mit Handbiken angefangen. Ja, und die hat Spaß daran. Wird auch unterstützt von ihrem Mann. Ja, die Kinder sind dabei. Ganz Familie ist dann anwesend. Toll. Ja. Und so wird es auch bei.
Toll.
So wird es auch, weil viele andere Leute sind, die eine Prothese haben oder die behindert sind oder so. Glaub schon. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, ja, der das positiv sieht.
Hast du eigentlich Hilfsmittel zu Hause, die dich noch unterstützen, außer deiner Prothesen?
Nö. Muss auch ganz ehrlich sein. Mein Sohn ist ja 1999 geboren. Da habe ich meine Prothese abgelegt und habe den wieder, also die normale Prothese für rausgebraucht und habe den erst vor 2 Jahren habe ich wieder eine neue Prothese bekommen, weil ein Kleinkind, ein Baby mit Prothese, Windeln wechseln zum Beispiel, im Arm halten, das geht nicht mit einer Prothese, denn diese Prothese hat kein Gefühl. Ja, und weil diese Prothese kein Gefühl hat, ja, hat man natürlich Angst, ein Baby weh zu tun. Und so habe ich, ich glaube, mindestens 20, 21 Jahre keine Prothese getragen. Auch nicht auf der Arbeit. Am Anfang, ja, ich muss da eine Prothese tragen, denn mit einem Sakko, ja, oder sieht so blöd aus, oder Langarme sind, sieht das blöd aus. Aber irgendwann, das sieht ja gar nicht blöd aus, da bin ja halt ich. Ja, also dann ist das halt so. Ja, und so bin ich dann auch auf Geschäftsreise gewesen. Oder Weihnachten in Deutschland muss man Sakko tragen. Ja, normalerweise in den Niederlanden nicht, Gott sei Dank. Ja, aber ja, oder dann trägt man schon mal eine Prothese, weil es andere Leute vielleicht auch sehen wollen, aber meistens nicht. Ja, und das ist, und dann jetzt seit 2 Jahren, ich hatte dann vor 2 oder 3 Jahren eine schwere Schulter-OP, weil höchstwahrscheinlich durch die einseitige Belastung, ja, ist einiges im Argen gewesen. Also, der war schon eine relativ schwere. Und dann habe ich zusammen mit Mirko von Lettermann, habe dann quasi wieder links eine Prothese gemacht, entwickelt. Auch da muss ich mal kurz eine kleine Geschichte zu erzählen. Also, es gibt eine wunderbare Muolex-Prothese aus Carbon. Ja, da kann man, wenn man das natürlich kann, einzelne Finger bewegen, gewisse Bewegungen machen und so weiter und so fort. Ein ganz tolles Ding. Ja, die habe ich abgelehnt. Ja, die hätte die BG komplett übernommen für einen Preis, der ist extraorbitant, also der ist echt schweineteuer. Ja, dann habe ich gesagt, nee, weil ich kann da nicht das mitmachen, was ich machen wollte. Um ein kleines Beispiel zu nennen, die Prothese darf nicht nass werden. Ja, was soll ich damit machen, wenn ich Fahrrad fahre und es fängt an zu regnen? Ja, soll ich dann ein Taxi rufen oder soll ich mich unter eine Brücke stellen, bis es wieder vorbei ist? Und die habe ich abgelehnt. Dann haben sich alle gewundert bei Dr. Bock. Also wie kannst du das machen? Ich sage, ja, hallo, nachher habe ich einen Teil, was weiß ich was, einen fünfstelligen Betrag kostet, da habe ich im Schrank liegen. Und dann habe ich meine alte Prothese, die ich hatte, ja, die habe ich jetzt wieder, die kann eigentlich im Prinzip nur auf und zu, bekomme ich super mit zurück, kann ich mit Fahrrad fahren, kann teilweise damit im Garten arbeiten und so Sachen, um eine Schaufel festzuhalten. Ich kann dann meine Hose mit zumachen, meine Socken mit festhalten und so weiter. Das reicht mir. Ja. So ist es dann auch. Aber ja, aber auch ohne Prothese bekam ich die 21 Jahre super zurecht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hast du es geschafft, ohne Prothese so viele Jahre auszuhalten?
Ja, das fliegt sich mein Fahrradfreund auch immer. Ja, ich habe eine Weile, ich habe da angefangen, Fahrräder selbst also zu reparieren und alles. Ja, wie kriegt man das hin, um zum Beispiel einen Seilzug oder ein Schräubchen? Irgendwann geht das. Ja, keine Ahnung, das lernt man. Man kriegt gewisse Geschicke. Ich war ein sehr ungeduldiger Mensch, ja, bevor ich meinen Unfall hatte. Ja, man muss auch Geduld lernen. Ja, wenn ein Schräubchen dann 5-mal, 10-mal auf den Boden fällt, muss man natürlich auch 5 oder 10 Mal aufheben. Ja, oder eine gewisse Arbeitsschritt auch vielleicht 5 oder 10 Mal wiederholen. Aber irgendwann sitzt er und dann klappt das halt. Ja. Ja. Blöd war natürlich, wo ich dann meine Schulter-OP hatte, ja, wo ich da links keine Prothese hatte. Ja, dann da war ich mal kurz 6 Wochen Vollpflege. Und 6 Wochen Vollpflege ist natürlich für mich nichts. Ja, ich konnte mich nicht rasieren, ich konnte nicht alleine essen. Ja, und da hat meine Frau mir zum Beispiel füttern müssen. Ja, mein Sohn hat mich rasiert. Ja, die anderen Sachen, ja, die erzähle ich dann lieber nicht, was man da mit einer Hand nicht machen kann. Ja, aber das ist dann auch so. Ja, und zum Beispiel, auch wieder da, mein Fahrradfreund hat mir auf eine Prothese, hat er mir eine Gabel drauf gelötet, damit ich mit meiner linken Hand, mit der Prothese, die eigentlich für Fahrradfahren gedacht war, ja, ein Stückchen Brot und ein Stückchen Fleisch pieksen konnte. Ja, und schon konnte ich mit meiner linken Hand auch wieder was essen. Ja, und solche Ideen, ja, die hat man entweder zusammen oder alleine. Und auch da braucht man natürlich wieder jemanden, der das dann umsetzt oder umsetzen kann. Ja, auch wieder sehr wichtig.
Das ist total cool, dass du so viele Menschen hast, die dich da so unterstützen, Ideen mit einbringen. Ja. Du selber bringst Ideen ein, hast die richtigen Menschen, die es umsetzen. Das ist so wichtig und bringt dich auch voran.
Ja, das ist sehr wichtig. Ja, das stimmt. Ja.
Was würdest du Menschen sagen, die kurz vor einer großen Veränderung stehen?
Schwere Frage. Diese Veränderung annehmen. Ja, diese Veränderung, wenn es möglich ist, auch stellen. Ja, und mit dieser Veränderung versuchen auch umzugehen. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Sei geistig, sei körperlich. Es ist vielleicht einfach gesagt, aber versuchen, ja, machen. Also nicht sagen, ich sage immer, sag nicht, es geht nicht. Alles geht im Grunde genommen. Ja, ja, es gibt gar nichts, was nicht möglich ist. Ja, das ist so. Ja, und auch wenn man viele Schicksale hat, es ist nicht nur, sag mal, die Sache mit meiner Hand gewesen, sag mal, so eine Kreuzbandverletzung oder ein Beckenbruch oder sowas ähnliches, die muss man dann auch wieder verarbeiten. Ja, es gibt auch wieder eine Reha dazu. Und auch diese Reha, die muss man annehmen. Wenn ich manche Leute in der Reha gesehen habe, habe ich gesagt, hallo, Dame oder Herr, wieso sind Sie eigentlich hier? Ja, wollen Sie nicht gesund werden? Ja, wollen Sie nicht weiterleben? Ja, ob das eine Knieprothese war oder eine Hüftprothese war, wieso wollen Sie das nicht weitermachen? Ja, ich sehe auch viele junge Leute, die sagen, komm, Sie haben noch Kinder oder was, also mach es dann für deine Kinder, sei positiv für deine Kinder, ja, oder für deine Familie. Ja, einfach gesagt, aber so ist meine Einstellung. Ja.
Alles annehmen, was kommt, und weitermachen.
Ja, ob man alles annehmen will, weiß ich nicht. Ja, es gibt natürlich auch Sachen, ja, wo man sagt, boah, ja, das ist schon ganz enorm. Das war ein Erlebnis damals im BG Krankenhaus, aber hat mir auch irgendwie geprägt. Ja, ich habe meine Hand verloren, boah, oder das war schlimm. Ja, auf einmal sehe ich da einen jungen Mann, der hat seine beiden Arme verloren durch den Unfall. Ja, ich sage, ja, das ist schlimm. Ja, was ist dann eine Hand? Was ist dann eine Hand? Ja, was ist eine Hand gegenüber zwei Arme? Ja, so sehe ich, so habe ich es dann auch gesehen. Ja, und das ist auch wieder irgendein positives Erlebnis, was man dann zu dem Zeitpunkt macht. Ja, es ist nicht so schlimm. Ja, es ist ja nur die Hand. Ja.
Und Henry, du bist ein ganz positiver Mensch. Du machst, glaube ich, unheimlich vielen Menschen Mut.
Ich hoffe. Dafür sitzen wir eigentlich auch hier. Dass wir das Programm auch Mut machen. Ja. Also, ja.
Ganz genau. Und deswegen haben wir dich heute eingeladen, weil wir finden, dass du ein ganz großer Mutmacher bist und dass du eine ganz, ganz tolle Geschichte erlebt hast. Also natürlich ursprünglich nicht. Der Unfall hätte nicht sein müssen. Aber du hast dein Leben zu einem ganz wunderschönen und tollen Leben gemacht. Und
ja,
machst trotzdem immer weiter. Und kommst zu neuem Sport und veränderst dein Leben zum Positiven.
Ja, im Moment wohl nicht mehr. Ich sage, mit Rennen habe ich aufgehört. Wegen meinem Alter, ich fahre jetzt nur noch just for fun. Ja, und ja, dieser Druck ist dann auch weg. Renndruck ist teilweise auch Druck. Ja. Leistungsdruck. Ja, ist auch mal nett, mal keinen Leistungsdruck zu haben.
Jetzt kannst du dich ganz entspannen und in Rente gehen.
Nee, Rente bin ich schon länger.
Ja. Die Rente genießen, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank, dass du so offen deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Nee, kein Problem. Das mache ich gerne, sowas, ja.
Was gibt's Neues von Merle?
Merle brauchte aufgrund ihres Wachstums neue Unterschenkelorthesen und sie bekommt seit Jahren immer die gleichen vom Sanitätshaus Lettermann angefertigt. Das sind spezielle Orthesen, die ein Gelenk mit eingebaut haben. Sie ist so stark spastisch, dass sie eine normale Orthese, die ihren Fuß in 90-Grad-Stellung festhalten würde und starr wäre, gar nicht akzeptieren würde. Also die Spastik ist so schlimm, dass sie sich auf andere Körperbereiche ausbreitet und sie einfach steif ist wie ein Brett und das gar nicht gut tolerieren, akzeptieren und annehmen kann und sehr unzufrieden mit der Situation ist. Und deswegen hat unser Orthopädietechniker, der Timo, das Gelenk mit eingebaut. Das sind jetzt schon die dritten Orthesen mit diesem Gelenk, die sie bekommt, wodurch sie die ein bisschen besser akzeptieren kann. Und wir können die auch auf verschiedene Stufen einstellen, so wie wir das gerade wollen. Also sie kann dann quasi den Fuß aktiv hoch und runter heben. Jetzt war es so, dass die Krankenkasse zum allerersten Mal gesagt hat, ja, ihr bekommt Orthesen, aber nicht diese, die ihr gerne haben möchtet. Bisher hat das immer wunderbar funktioniert und dieses Mal leider nicht. Also sind wir ins Widerspruchsverfahren gegangen, sowohl über das Sanitätshaus als auch wir als Eltern. Und dann lag das ganz lange beim medizinischen Dienst, die begutachtet haben, ob Merle diese Orthesen überhaupt braucht. Bis wir jetzt, ich glaube, es waren fast 9 Monate später, die Genehmigung auf dem Tisch liegen hatten und der Bau endlich losgehen kann. Ich finde, das ist wirklich unfassbar, weil 9 Monate, das ist ein Dreivierteljahr und die Orthesen, die werden benötigt. Kinder wachsen. Kinder brauchen diese Hilfsmittelversorgung dauerhaft. Also es ist beim Kind wie Merle keine Besserung in Sicht. Leider Gottes, ich würde es mir anders wünschen. Aber da ist es einfach auch ein Unding, dass die Krankenkassen sich da querstellen und das erstmal begutachten und so viele Monate ins Land ziehen. Ich möchte die Folge aber positiv abschließen. Ich bin so dankbar, dass ich mit so tollen Mutmachern sprechen darf. Wenn ihr Anregungen, Kommentare oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne auf letstalk@lettermann.de. Folgt uns auf Instagram unter letstalk.podcast. Wir freuen uns über jede Nachricht und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.